ARD Sounds.
US-Präsident Trump hat angekündigt, dass eine Delegation zu Iran-Verhandlungen nach Pakistan reist. Der Iran will nach Medienberichten vorerst noch keine Vertreter schicken. Die Straße von Hormuz bleibt im Fokus des Konflikts. Auch ein Kreuzfahrtschiff von TUI wurde beschossen. Israel will den Südlibanon in drei Zonen aufteilen. Beobachter befürchten, dass dort alle Wohngebiete zerstört werden. Frankreich wirft der Hisbollah einen tödlichen Angriff auf Blauhelmsoldaten vor. Die Ukraine beklagt, dass die USA die Lockerung der Sanktionen auf russisches Erdöl verlängern. Und bei der Parlamentswahl in Bulgarien gilt das Mitte-Links-Bündnis des pro-russischen Ex-Präsidenten Radev als klarer Favorit. Hallo, ich bin Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 19. April um 17 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Bis Mittwoch gilt noch die Waffenruhe, die die USA mit Iran vereinbart haben. Bislang war unklar, wie die Verhandlungen über die weiteren Schritte vorankommen. Jetzt hat US-Präsident Trump angekündigt, dass wieder eine Delegation aus Washington für Gespräche in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reist. Seine Vertreter kommen am Montagabend dort an, wie Trump mitgeteilt hat, ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. US-Vizepräsident Vance und die Unterhändler Witkoff und Kushner sollen dabei sein. Der Iran entsendet vorerst offenbar keine Verhandlungsdelegation nach Pakistan. Eine solche Entscheidung gibt es, staatlichen Medienberichten zufolge, nicht, solange es eine Seeblockade gibt. Die USA hindern offenbar weiterhin Schiffe an der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel haben. Und der Iran hatte gestern seine Zusage zurückgezogen, die Straße von Hormuz vorübergehend für den Schiffsverkehr freizugeben. Die Zeichen standen zuletzt also wieder auf Blockade. Unser Kollege Andreas Sperling hat mit unserer Korrespondentin Claudia Steiner aus Istanbul gesprochen und wollte wissen, wie zugespitzt oder auch explosiv die Lage heute ist an der wichtigen Meerenge.
Also die Lage ist weiter angespannt. Gestern gab es ja mehrere Zwischenfälle. In der Nacht und auch heute Morgen gab es noch keine entsprechenden Berichte. Aber die iranischen Revolutionsgarden haben noch einmal ganz klar mit Angriffen auf alle Schiffe gedroht. In einer Erklärung hieß es wörtlich, jeder Versuch, sich der Straße von Hormuz zu nähern, wird als Kooperation mit dem Feind betrachtet werden.
Gibt es denn weitere Details zu dem Beschuss zweier Schiffe gestern?
Also die Straße ist ja am Freitag geöffnet und am Samstag wieder geschlossen worden. Und gestern gab es dann eben Beschüsse. Mindestens zwei unter indischer Flagge fahrender Öltanker wurden beschossen. Indien hat daraufhin den iranischen Botschafter eingestellt. Die Revolutionsgarden haben außerdem ein ohne Passagiere fahrendes Kreuzfahrtschiff von TUI beschossen. In der Nähe des Schiffes soll es einen Einschlag gegeben haben. Es kam aber niemand zu Schaden. Es kamen gestern einige Schiffe durch, einige haben sich auf den Weg gemacht, haben dann aber wieder umgedreht. Also es ist weiter schwierig und verwirrend.
Ja, verwirrend. Es sorgt ja auch weiter für Unsicherheit, wenn der US-Präsident einerseits wüste Drohungen ausstößt, andererseits aber auch sagt, man stehe kurz vor einem Deal oder einer Einigung. Was läuft da hinter den Kulissen?
Tja, das ist schwierig zu sagen. Von US-Präsident Trump kommen ja sehr unterschiedliche Signale. Irans Parlamentspräsident Khalibaf hat aber gestern Abend ein Interview im iranischen Fernsehen gegeben. Da hat er eben gesagt, dass es zwar Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA gäbe, von einer Einigung sei man aber noch weit entfernt. Es gäbe noch viele Diskrepanzen. Die US-Blockade iranischer Häfen nannte er töricht und ignorant und er zeigte sich selbstbewusst und sagte, der Iran habe den Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen und die USA hätten ihre Kriegsziele nicht erreicht.
Ja, von vielen Diskrepanzen war da bei Ihnen eben die Rede. Ist denn bekannt, an welchen inhaltlichen Aspekten die Verhandlungen festsitzen?
Zum einen ist es sicher die Straße von Hormuz, also die Öffnung und unter welchen Bedingungen das stattfinden könnte. Das ist für den Iran ein wichtiges Druckmittel bei den Verhandlungen. Schließlich ist die Meerenge wichtig für die Weltwirtschaft. Und es geht natürlich auch um das iranische Atomprogramm. US-Präsident Trump hatte ja gesagt, man werde das Uran aus dem Iran holen. Und da hatte aber vor kurzem ein Sprecher des iranischen Außenministeriums klargemacht, dass das nicht passieren werde. Westliche Staaten werfen dem Iran ja seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Iran bestreitet das.
Wir haben erwähnt, dass es auch in der Nähe eines TUI-Schiffes einen Angriff gegeben hat. Insgesamt haben gestern 2 TUI-Schiffe und ein Schweizer MSC-Kreuzfahrtschiff die Straße von Hormus passiert und sind jetzt auf dem Weg nach Europa. Es heißt, das sei in enger Abstimmung mit den Behörden passiert. Auch im Libanon gilt ja eigentlich gerade eine Waffenruhe, insgesamt für 10 Tage. Unser Kollege Karl-Georg Salzwedel hat Stella Männer in Beirut befragt, wie stabil die Waffenruhe dort ist.
Ja, sehr instabil, denn die israelische Armee bombardiert einfach weiter. Sie hat gestern mehrere Städte im Südlibanon angegriffen, unter anderem die Städte Beit Liv, Kantara oder Tulin. Sie hatte ja bereits Freitag nach Inkrafttreten der Waffenruhe weiter bombardiert. Dann hatte gestern Donald Trump ein Machtwort gesprochen, hatte angekündigt, dass diese Angriffe jetzt aufhören würden mit den Worten Enough is enough. Das scheint nicht wirklich was gebracht zu haben, denn nach wenigen Stunden am Nachmittag hat die israelische Armee dann weiter bombardiert mit den Angriffen, die ich gerade genannt habe.
Die israelische Armee hat gesagt, dass sie den Süden des Libanon in 3 Zonen einteilt. Was genau bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass die israelische Armee ein ähnliches Vorhaben plant, wie sie es auch schon in Gaza durchgeführt hat. Sie hat gestern verkündet, dass sie eine sogenannte gelbe Linie eingeführt hat. Das hat sie auch in Gaza so gemacht. Diese gelbe Linie hier im Libanon trennt das direkte Grenzgebiet zwischen den beiden Ländern ab. Und Verteidigungsminister Katz hat angewiesen, dass die Armee dort Häuser zerstören soll. Und das macht sie auch laut Medienberichten, sprengt sie dort weitere Häuser in die Luft. Und wir kennen dieses Vorhaben aus Gaza und wir wissen, dass dort auch nichts mehr übrig geblieben ist in dieser gelben Zone, dass die israelische Armee dort die Häuser dem Erdboden platt gemacht hat.
Stella, wie steht denn die Terrormiliz Hisbollah zu der Waffenruhe?
Ja, eigentlich positiv. Sie hatte direkt nach Inkrafttreten der Waffenruhe verkündet, dass sie sich an das Abkommen halten werde. Und das muss man ja sagen, obwohl sie bei den Verhandlungen nicht beteiligt gewesen ist. Anführer Naim Qassem hat sich gestern noch mal in einer Rede zu Wort gemeldet. In dieser Rede hat er davon gesprochen, dass die Hisbollah bereit sei, mit dem Staat zu kooperieren, mit dem libanesischen Staat, und das auch auf einem neuen Niveau. Er hat aber trotzdem auch die Bombardierungen von israelischer Seite für schlecht befunden. Er hat noch mal darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass diese Waffenruhe nur einseitig geführt wird, sondern dass sich beide Seiten an das Abkommen halten müssen. Man muss dazu sagen, dass ja auch die letzte Waffenruhe 2024 einseitig von Israel mehr als 10.000 Mal gebrochen wurde.
Für Iran ist die Waffenruhe in Libanon ja auch wichtig. Daran knüpft das Land ja unter anderem die Blockade der Straße von Hormus. Welche Bedeutung hat diese Waffenruhe auch über die nächsten Tage hinaus?
Ja, also genau, es hat eine hohe Bedeutung, genau aus dem Grund, den du ja auch schon genannt hast. Einerseits, weil Iran die Waffenruhe im Libanon zur Bedingung macht für weitere Verhandlungen mit den USA. Dann aber auch auf zweiter Ebene hat es eine hohe Bedeutung in der Hinsicht darauf, wie es hier im Libanon weitergehen wird. Denn Donald Trump hat ja angekündigt, dass es zu Friedensgesprächen kommen soll zwischen Israel und Libanon, auch direkten Gesprächen über einen langfristigen Frieden und die Normalisierung zwischen beiden Ländern. Die libanesische Regierung hat aber auch ganz klar gemacht, dass eine Waffenruhe und ein Abzug der israelischen Truppen vom libanesischen Territorium Bedingungen für ein solches Abkommen sein müssen. Das heißt, je nachdem, wie es hier jetzt weitergeht, hat das natürlich eine hohe Auswirkung für die Zukunft des Libanons.
Dann wollen wir auch auf die Zivilbevölkerung blicken. Wie schauen die Menschen in Libanon auf die Waffenruhe?
Ja, zunächst einmal sind alle erleichtert. Die Menschen hier sind müde vom Krieg. Sie wollen keinen Krieg. Sie sehnen sich nach einem langfristigen Frieden. Und diese Erleichterung war hier sehr stark am Freitag, aber auch gestern zu spüren. Trotz alledem blicken die Menschen aber langfristig eher pessimistisch auf die Situation. Sie wissen einfach, dass sich an der grundlegenden Situation nichts geändert hat, dass der Grundkonflikt weiter besteht, nämlich dass die libanesische Regierung nicht stark genug ist, die Hisbollah zu entwaffnen, dass die Israel israelische Regierung aber darauf bestehen wird, dass die Hisbollah entwaffnet wird. Und viele haben auch einfach kein Vertrauen in Israel. Ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass Israel die letzte Waffenruhe 2024 mehr als 10.000 Mal gebrochen hat. Und viele Menschen hier sagen, wer garantiert uns, dass es diesmal nicht genauso sein wird? Wer sagt uns eigentlich, dass sich Israel diesmal an ein Abkommen halten wird?
Stella, bleiben wir noch kurz bei den Menschen vor Ort. Kehren immer noch viele Menschen im Libanon zurück in den Süden des Landes?
Ja, der Verkehr Richtung Süden, der ist abgeschwächt. Gestern und auch am Freitag gab es ja extremen Stau auf der Autobahn Richtung Süden. Ganz, ganz viele Leute sind zurückgekehrt. Allerdings, und das war auch damals schon klar, nicht dauerhaft. Ganz viele, mit denen auch ich gesprochen habe, ich war auch im Süden unterwegs, haben mir erzählt, dass sie erstmal schauen wollen, in welchem Zustand ihre Häuser eigentlich sind. Andere waren optimistisch, wollten zurückkehren, mussten dann vor Ort feststellen, dass die Zerstörung doch deutlich größer ist, als sie angenommen hatten. Und so sind viele jetzt nach diesem Wochenende wieder umgekehrt. Heute und vor allen Dingen auch gestern gab es dann eher Stau in die andere Richtung, von Süden Richtung Norden zurück nach Beirut.
Im Süden des Libanon ist gestern ein französischer Blauhelmsoldat getötet worden. Er gehörte zu einer Patrouille der UN-Friedenstruppe im Libanon, die in einen Hinterhalt geraten war. Drei weitere französische Soldaten sind verletzt worden. Frankreich hat die pro-iranische Hisbollah für den Angriff verantwortlich gemacht. Die Terrororganisation hat jegliche Verantwortung von sich gewiesen. UN-Generalsekretär Guterres hat alle Parteien aufgefordert, den Waffenstillstand zu respektieren. Auch Libanons Präsident Aoun hat den Angriff verurteilt. Er hat zugesichert, die Verantwortlichen zu verfolgen. Und der Nahostkonflikt hat möglicherweise Auswirkungen bis nach Großbritannien. Dort prüft die Polizei nach einer Reihe von Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen einen möglichen Bezug zum Iran. Laut Polizei untersuchen Antiterrorermittler, ob Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen sowie den oppositionellen Sender Iran International in London pro-iranischen Gruppen zuzurechnen sind. Bei den Bränden war niemand verletzt worden. Zuletzt hatte gestern Abend eine Synagoge in Nordlondon gebrannt. Dabei ist ein geringfügiger Schaden entstanden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Verlängerung der Lockerung von US-Sanktionen für russisches Erdöl kritisiert. Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt werde, sei Geld für den Krieg gegen die Ukraine, hat Selenskyj auf Online-Plattformen geschrieben. Das seien Milliarden, die direkt in neue Angriffe umgewandelt werden könnten. Das US-Finanzministerium hatte am Freitag eine Lizenz für den Verkauf von russischem Erdöl und russischen Erdölprodukten auf Schiffen bis zum 16. Mai verlängert. In Bulgarien läuft die 8. Parlamentswahl binnen 5 Jahren. Eine Welle von Massenprotesten gegen Steuererhöhungen und höhere Sozialabgaben hatte die bisherige Regierung im Dezember zum Rücktritt gezwungen. Als klarer Favorit gilt das Mitte-Links-Bündnis des pro-russischen Ex-Präsidenten Radev, der die Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption verspricht. Militärische Unterstützung für die Ukraine lehnt er ab. Das konservative Mitte-Rechts-Bündnis des ehemaligen Regierungschefs Borisow dagegen ist dafür. Er ist der Europäischen Union zugewandt. Für uns ist Andreas Bachmann in Sofia. Er erklärt, wer die größten Chancen hat.
Also die besten Chancen hat eindeutig Rumen Radev. Der war 10 Jahre Staatspräsident hier in Bulgarien, ist dann zurückgetreten, um Ministerpräsident zu werden, kandidiert jetzt mit einem neuen Parteienbündnis Progressives Bulgarien und liegt in den Umfragen deutlich vor allen anderen Mitbewerbern. Er ist der beliebteste Politiker in Bulgarien, war vorher NATO-Luftwaffengeneral, ist also ein erfahrener Mann. Und inhaltlich setzt er auf den Kampf gegen die Korruption, gegen die Oligarchie. Das war eines der großen Themen. Gleichzeitig ist er auch durchaus russlandfreundlich, putinfreundlich. Das hat er auch heute noch einmal klar gemacht. Nach seiner Stimmabgabe im Wahllokal hat er gesagt, ich zitiere ihn, ich hoffe, dass wir pragmatische Beziehungen zu Russland aufbauen werden, die auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung beruhen. Das ist unser Ansatz gegenüber Russland. Also hier ein deutlich anderer Ton von ihm aus Bulgarien Richtung Europa.
Und da stellt sich die Frage, was das für die Europäische Union bedeuten würde. Andreas Bachmann.
Es wird ein unbequemerer Gesprächspartner werden für die Europäische Union, wenngleich man auch sagen muss, Rumen Radev ist kein zweiter Viktor Orban. Er hat angekündigt, dass er sich eher so wie Peter Modior verhalten will, also der Wahlsieger in Ungarn. Eher in diese Richtung geht er. Das heißt, er wird bei Ukraine-Hilfen beispielsweise wird nicht mitbezahlen, Bulgarien wird nicht mitbezahlen, aber wird nichts blockieren. Man ist sicherlich kritischer gegenüber dem Thema Russland-Sanktionen. Aus wirtschaftlichen Gründen ist man da dagegen hier in Bulgarien. Also es werden sicherlich unbequemere Diskussionen, aber so etwas wie ein EU-Austritt oder auch ein NATO-Austritt, ich habe es ja gesagt, er war selbst NATO-General, ist hier kein Thema in Bulgarien. Das wäre politischer Selbstmord für einen Politiker, wenn hier jemand den EU-Austritt fordern würde. Insofern wird es unbequemer mit ihm, aber Bulgarien wird trotzdem weiterhin ein Partner in der EU und in der NATO bleiben.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank fürs Zuhören.